So, willkommen zur Predigt. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Jemand hat den Klicker. Ich glaube, Soraya, wo haben wir sie sitzt? Ah, da, yay. Klick doch mal weiter. Es geht um Freiheit. Eins der Themen, was mich immer wieder sehr fasziniert. Nicht zerstören. So. Ich habe mich gefragt, was ist Freiheit für mich? Was ist Freiheit für dich? Das erste Bild, was mir immer wieder in den Sinn kommt, ist das hier. Es gibt aber auch andere. Klick doch mal weiter. Vielleicht sowas hier. Urlaub machen, frei weg, See. Und nochmal. Und ein viertes noch. Was ist Freiheit für dich? Ich habe eine Stelle gefunden, die erste, die mir dazu mal einfällt. Johannes 8, 31. Na? Da. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich dachte, so spannend, die Wahrheit wird uns frei machen. Ich denke in ganz anderen Termini über Wahrheit. Ich denke über alles Mögliche, was mich irgendwie unter Druck setzt, wo ich Dinge tun muss, wo ich nicht einfach sagen kann, ich fahre mal weg. Für Jesus ist es was völlig anderes. Er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Erkennen, was wichtig ist, wird euch frei machen. Ich glaube, das Erste, was für Israeliten damals in den Sinn kam, wenn sie an Freiheit gedacht haben, war sowas wie politische Freiheit. Wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, das zweite Buch Mose, es heißt extra Exodus, also Auszug, handelt davon, wie halt die Israeliten, das Volk Gottes, eben keine politische Freiheit hatten, sondern ausgezogen sind, raus aus Ägypten, in die Freiheit. Davon handelt fast ein ganzes Buch der Bibel und immer und immer und immer wieder wird es zitiert. Politische Freiheit, unglaublich wichtig für uns, haben wir ohnehin, wir denken relativ selten drüber nach. Für die Israeliten damals der zentrale Begriff von Freiheit. Da wir das haben und selten drüber nachdenken, glaube ich, ist es für uns ganz andere Themen, die uns unsere Freiheit einschränken, wenn nicht gar berauben. Also habe ich darüber nachgedacht, was ist das für mich? Was sind die Sachen, die mir meine Freiheit nehmen? Wer mich kennt, weiß, ich fühle mich permanent unter Druck. Meine Mutter war so, meine Großmutter war so. Ich habe das nicht nur genetisch, ich habe es auch noch anerzogen bekommen. Doppelte Ladung. Also wenn es Wochenende ist, denke ich, was muss ich jetzt noch alles machen? Wenn ich Feierabend habe, ich pendel ja im Moment viel nach München, komme ich in meine Wohnung, was muss ich jetzt noch alles tun? Egal, ob ich mich ausruhe oder nicht, ich muss ja noch irgendwas machen, ich muss produktiv sein. Viele von euch kennen ja Julia, meine Tochter. Auch Julia muss immer produktiv sein, danach ist es wirklich genetisch. Häufig ist es so, ich habe viele Dienstreisen gemacht die letzten 19 Jahre und zum Teil war es so, dass ich halt wusste, ich bin in 3 verschiedenen Städten und ich habe 7 verschiedene Termine, wann mache ich meine E-Mails? Und als Abteilungsleiter war E-Mails ungefähr 3,5 Stunden pro Tag, die neu reinkamen, nicht der Bestand, der noch abzuarbeiten war. Und ich habe schon Wochen vorher, wie schaffe ich das dann? Statt zu sagen, ich habe jetzt auch schon genug zu tun, warten wir mal ab. Im Zweifel muss ich priorisieren und alles was Großes liegen lassen. Aber allein dieser Druck, ich muss dann ja irgendwie, hat mich schon total gefangen genommen, absorbiert, manchmal so weit, dass ich davon krank geworden bin. Krank sein war natürlich schön, dann war man zu Hause und hatte plötzlich ein bisschen frei. Und dann kam die Phase nach 17 Jahren, hat die Scania gesagt, wir wurden gerade übernommen, bisher war deine Rolle für uns ganz zentral, für unser Geschäftsmodell. Der neue Eigentümer sagte, danke für deine Arbeit, brauchen wir jetzt gar nicht mehr, dich brauchen wir noch für 2 Jahre, aber ansonsten tschüss. Ich habe also einen neuen Job angefangen vor 2,5 Jahren. Ich bin nach Schweden gependelt zu einer Großbank, für die ich ein Projekt machen sollte. Montags hin, donnerstags heim. Die Situation in Schweden war die, ich kenne das Konzernprinzip ja, es gibt so die Businessplan-Saison, die ist im September, in Schweden ein bisschen früher schon. Wenn dein Projekt bis dahin nicht alle überzeugt, gibt es im nächsten Jahr kein Budget. Also weißt du, was bis dann nicht fertig ist, ist das Ende deines Projektes, für das du dir extra hinfliegst. Also meinte ich, ganz viel arbeiten zu müssen. Es hat auch Spaß gemacht, aber montags hinpendeln, viel Arbeit ist schon mal Druck. Dann meinte ich auch unbedingt, Schwedisch lernen zu müssen. Also nicht nur zu wollen, zu müssen. Dann habe ich ja die Gewohnheit, wenn ich unterwegs bin, mit meiner Familie zu telefonieren. Ungefähr eine Dreiviertelstunde am Abend. Dann musste ich auch noch Nachrichten lesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist so der Druck, den ich mir ohnehin schon mache, wenn ich Geschäftsreisen habe. Und dann kam die Steigerung. Ich hatte die ganz, ganz tolle und außerordentliche Gelegenheit, bei einer Familie aus der Gemeinde zu wohnen, die Lindfels. Die Lindfels haben früher die Gemeinde in Stockholm gegründet und auch lange geleitet. Und noch heute sind sie extrem engagiert. Also Christopher macht halt mehrere Studien in der Woche. Die Lindfels haben 3 Kinder. Hatten dann zusätzlich, weil das ja nicht reicht, noch einen Studenten aus Island, sowas ähnliches wie adoptiert. Der wohnte bei denen, die haben ihn ein bisschen unter die Arme gegriffen. Christoph häufiger gepredigt. Jeden Dienstagmorgen gab es die Gebetsrunde. 6.30 Uhr ging es los. Wer mich kennt, weiß, früh aufstehen ist nicht so ganz meine Welt. 6.30 Uhr da sein heißt nicht 6.30 Uhr aufstehen, sondern 5 Uhr irgendwas. Das ist in Schweden 3 Stunden vor Sonnenaufgang. Und das ist ehrlich gesagt für jemanden wie mich hart. Aber ich fühlte mich plötzlich unter Druck, damit hinzukommen. Es hat mir Spaß gemacht, aber ich fühlte mich eben auch unter Druck. Ich muss. Dann wohnte ich ja bei den Lindfels und dadurch, dass sie halt sehr geistlich waren, was auch immer das ist, und sehr engagiert, sehr vielen geholfen haben, fühlte ich mich unter Druck. Ich muss jetzt auch so sein. Besonders heikle Konstellation natürlich. 2004, 2005 sind ja meine Familie und ich zu anderen Gemeinden gegangen und drum. Ich wusste, hier ist es nicht mehr so wie damals in den 90ern. Und ich wusste auch nicht, wie man das umsetzen soll, also diese Kultur von mehrere Termine pro Tag zu machen, neben Studium und Job. Mit Familie geht das halt relativ schwierig. Ich habe mich immer gefragt, wie geht das? Und ich kam nach Schweden und genauso lebt Familie Lindfeld. Und ich dachte, jetzt kann ich das lernen, wie man sowas macht. Stockholm ist ein Stück kleiner als Berlin natürlich, aber nichtsdestotrotz, man muss auch da hin und her fahren, es ist ja eine Großstadt. Ich dachte, jetzt werde ich das mal lernen. Wie schafft Christopher das, wenn es Mittwoch früh ist und gerade Schulferien sind, dass er neben allem anderen, was er tut, bevor er zur Arbeit geht, eine kleine Andacht macht für die Teenager, die gerade bei seinem Sohn übernachten. Wie schafft er das in seinem Kalender? Also fühlte ich mich noch mehr unter Druck. Das ist jetzt nichts, was unbedingt die Freiheit fördert. Danke aber noch dazu, Lovisa, also die Mama Lindfeld, ist total toll, hat halt gesagt, pass auf, jeden Abend koche ich, du bist eingeladen, immer mit uns zu essen. Ja, ich komme spät von der Arbeit und alles, kein Stress, bei uns kommt häufiger später jemand vom Training. Das Essen steht auf dem Herd, bedien dich einfach. Also fühlte ich mich irgendwie verpflichtet, wenn ich dann kam, ich hatte so eine Art Einliegerwohnung bei denen, wenn ich dann kam, es steht das Essen ja auf dem Herd, also nehme ich auch was. Wenn ich schon da bin, rede ich natürlich auch ein bisschen mit den Lindfels, die ich ja total gerne mag und die Freundschaft hat sich sehr toll, sehr schnell entwickelt. Ludwig Lindfeld mit 16 hatte ab und zu mal Fragen zu Mathe und Physik, das konnte ich dann ganz gut. Seine Mama ist Schwedischlehrerin, das ist nicht so ganz deren Beritt. Also habe ich noch angefangen, Mathe und Physik Nachhilfe zu geben. Auch das hat zwar Spaß gemacht, aber ich fühlte mich verpflichtet, das zu tun. Also ihr könnt euch vorstellen, nach den Sommerferien kam ich eine Woche zurück und dann wurde ich krank. Weil es gibt halt eine Grenze für alles, da wurde ich krank. Ich habe ganz viele Ärzte besucht. In Berlin gibt es ja über 23.000 praktizierende Ärzte. Die meisten habe ich nicht besucht, aber doch ziemlich viele. Die Diagnose war komplett einheitlich. Sie haben, wir wissen auch nicht genau, aber sie könnten ja nochmal. Also habe ich, aber Sie könnten ja nochmal, tolle Sache mitgemacht, Blutbilder, noch mehr Blutbilder, noch mehr Blutbilder, CRTs, MRTs, Ultraschall, tolles Programm, was ich alles nicht habe, ein Wahnsinn. Was ich aber hatte, wusste ich. Ich hatte keine Energie, ich hatte Magenprobleme, ich habe 10 Kilo abgenommen, zumindest das war gut. Krank sein macht echt unfrei. Also nach dem Motto, ich muss ja nicht arbeiten, ich gehe mal irgendwo hin, schwierig, wenn die Energie fehlt. Kranksein macht auch unfrei, wenn man denkt, ich war als Selbstständiger angestellt. Das war irgendwie Wunsch des schwedischen Konzerns. Wenn man Selbstständiger ist und krank ist, heißt das, die Ausgaben laufen weiter, wie sie sind, nur die Einnahmen fallen auf Null. Und wenn man eine Familie ernährt und eine Hypothek abzahlt, ist das jetzt nichts, was zur Freiheit und zur Entspannung beiträgt. Und schon gar nicht zur Gesundung. Ich habe also angefangen, viele Entspannungsbücher zu lesen. Ich habe angefangen, tatsächlich wegen Verzweiflung wirklich regelmäßig zu beten. Zum ersten Mal habe ich begriffen, was die Stelle heißen soll im 1. Thessalonicher 5,7, betet ohne Unterlass. Wenn man genug Zeit und genug Verzweiflung hat, gerade wenn man denkt, ich muss doch aber Geld verdienen, dann denkt man, wow, ich habe ein ernstes Problem. Und ich hole mir all die Hilfe, die ich kriegen kann von allerlei Medizinern, aber das alleine reicht nicht. Ich hätte auch sonst gebetet, so habe ich erheblich mehr gebetet als sonst. Ich muss sagen, das hat mir tatsächlich extrem viel geholfen und viel gebracht. Und eine Stelle, auf die ich dann stieß, ist in Matthäus 4. Und wir wissen, wenn man betet, ist es sehr selten so, beten heißt ja sprechen mit Gott, dass Gott direkt mit einer Stimme vom Himmel sagt, Dirk. Die meisten Sachen sagt er durch sein Wort, darum ist es halt wichtig zu lesen, mal zu schauen, was er sagt. Matthäus 4, 24. Wo auch immer das ist, da. Holla. Wir fangen mal 23 an. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien, und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet. Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte, und er machte sie gesund. Und ich dachte, wow. Also ich meine, da gab es das volle Programm an Krankheiten. Gelähmt, Magenprobleme, Stressprobleme. Das volle Programm, Krebs. Alles, was man noch nicht diagnostizieren konnte und schon damals existiert, dachte ich, toll. Ich werde beten. Jesus kann mich gesund machen. Schlussendlich wurde es dann auch, es zog sich ein paar Monate hin. Aber Jesus kann mich heilen, und dann stellte ich fest, wow, Jesus kann mich auch heilen von dem, was mich am meisten krank macht. Und das war nicht das, was auch in meinem Magen war oder Darm. Es war halt mehr dieses permanente Gefangensein, in dem ich muss. Und hier steht, er heilte die Leute, die besessen waren. Also besessen ist ja ein hartes Wort. Da stellt man sich wilde Dinge vor. Ich denke so, besessen ist, was nimmt mich gefangen? Worüber denke ich alle paar Stunden nach, ob ich will oder nicht? Moment mal, einen total spannenden Vergleich von verschiedenen Versicherungen für eine große deutsche Zeitschrift. Das ist ein Projekt, das ist total faszinierend. Das kommt mir in den Sinn. Und wenn ich nachts aufwache, stell dir vor, worüber ich nachdenke nach wenigen Minuten. Es kommt mir in den Sinn. Es belastet mich nicht, deshalb würde ich nicht sagen, es ergreift Besitz von mir. Aber so Dinge wie dieses permanente, was mache ich da, wie geht das weiter? Das absorbiert Energie, das raubt mir die Freiheit. Und Jesus hat genau solche Leute auch heilen können. Und ich glaube, unter diesem Begriff besessen steckt genau das mit da drin. Dinge, die einen wirklich ständig beschäftigen. Und Jesus hat die Leute befreit. Und Jesus kann auch dich befreien. Ich glaube, einer der Gründe, dass es hier drin steht, ist, dass gerade wenn wir diese Ängste haben, die uns immer wieder beschäftigen, immer wieder in uns hochkommen, dass wir an genau diese Stellen denken. Jesus konnte die Leute heilen, Jesus hat die Leute auch geheilt. Mich hätte er auch ganz schnell heilen können, so wie hier, hat er aber nicht. Also habe ich viel gebetet, ich habe auch viele Leute geholt, die mit mir beten. Immer mit dem Satz, ja, ich muss doch Montag wieder nach Stockholm fliegen. Kannst du mal für mich beten, dass ich gesund bin? Ein alter Freund war da, Mirko, betete dann unverschämterweise was anderes, als ich haben wollte. Und betete, dass Gott das, was mich so krank macht, an der Wurzel packt. Und das war genau dieses Stressdenken. Und tatsächlich, Mirko war schon weg, ich bin noch im Garten geblieben, hab gebetet, hab nachgedacht, und ich kam plötzlich drauf, wie mein Gottesbild ist. Und zwar dachte ich, So, Gott hat uns so reichlich gesegnet. Wir haben ein schönes Haus an der Grenze von Lichterfelde und Langwitz. Denke ich so, warum soll Gott das permanent weitermachen? Christentum geht nicht darum, dass Gott uns materiell segnet hier auf der Erde. Ich habe eine tolle Familie, ich bin so gesegnet, warum soll das immer so weitergehen? Und ich dachte so an den 5. Mose, das Volk zieht aus Ägypten aus, es zieht durch die Wüste und Gott sagt so zum Schluss, Leute, was wollt ihr eigentlich immer? Ich habe mich so gut um euch gekümmert. An nichts hat es euch gemangelt. Ihr hattet Nahrungsmittel, ihr hattet Wasser und eure Klamotten sind nicht kaputt gegangen. Da dachte ich, super, was für ein Lebensstandard. Jeden Tag Manna essen, gelegentlich ein paar Wachteln, toll. Also das ist Gottes Definition, so die Mindestanforderung noch unter Hartz IV. Und plötzlich kam ich drauf, nur weil Gott nicht verpflichtet ist, das zu tun, heißt nicht, dass er es nicht tun will. Das Volk Israel musste zum Teil etwas schwere Zeiten durchmachen, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Ich dachte, Wahnsinn, ich denke immer, weil Gott ja nicht verpflichtet ist, wird er mir das irgendwann wegnehmen. Ich soll mein Herz nicht dranhängen und das ist wichtig, aber plötzlich die Vorstellung, mein Vater ist jetzt ist er 84 oder wird 84, der sitzt immer noch im ersten Stock in seinem Zimmer und genießt sein Leben. Ja. Warum sollte das bei mir nicht genauso sein? Und plötzlich kam ich darauf, dieses Gottesbild, was ich da habe, ist nicht Gottes mein liebender Vater und es nimmt mich gefangen, Gott will vielleicht gar nicht mich dauerhaft segnen oder so. Wir beteten also und mir kam eine Stelle in den Sinn, nämlich es gab viele Leute damals, die krank waren. In Jakobus 4 sagt Jakobus den Christen damals, Leute, ihr bekommt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, bittet ihr mit falscher Motivation. Ich dachte, aha, wenn meine Motivation ist, ich will mehr Geld verdienen, weil ich muss doch meine Familie ernähren. Und ich dann feststelle, naja, also es ist jetzt nicht so, dass ich keine Reserven hätte. Es wäre halt finanziell entspannter, aber die Reserven sind da. Also ich muss jetzt nicht aufhören, meine Hypothek zu bedienen und wir mussten nicht unseren Lebensstandard einschränken. Aber der Gedanke, ich muss doch, der mich dann immer wieder gefangen nimmt, gerade wenn ich krank bin, das war das, was Gott ausrotten musste. Und gerade dieses, wenn ihr betet, empfangt ihr nicht. Manchmal, weil wir einfach nicht genug beten, ja, ich bete mal 10 Sekunden am Tag, das reicht ja eigentlich, Gott weiß ja, was ich brauche. Ja klar, wissen tut er das. Es baut nur nicht eine Beziehung zu Gott auf, wenn er sagt, ach, einmal 10 Sekunden beten reicht eigentlich schon. Es sind ja Zeiten, wo wir Gott näher kommen sollen. Gott also hat angefangen, die Sachen an der Wurzel zu packen. Ich habe dann ein Buch gelesen, ich hatte ja plötzlich Zeit, also nach 6 Wochen war ich wieder so halbwegs gesund, halbwegs ist definiert als, ich konnte wieder nach Stockholm fliegen. Ich habe dann ungefähr 3 Stunden am Tag gearbeitet, mehr ging noch nicht. Ein komisches Gefühl, man geht dann halt hin zur Konzernzentrale und kommt dann irgendwann zurück und so 3 Stunden hast du gearbeitet, auweia. Zum Glück hatte gerade der Konzern mein Projekt auf Eis gelegt, das heißt, es fiel überhaupt keinem auf. Die Schweden sind ja sehr meetingfreudig, noch viel mehr als wir Deutschen. Das heißt, die anderen haben 6 Stunden gemietet und 2 Stunden andere Arbeit gemacht. Ich war in 3 Stunden ohne Meetings dann eh nicht produktiv. Das war dann mal ein gutes Gefühl. Ich muss mich nicht schuldig fühlen. Ich kann nicht dafür, dass die mein Projekt auf Eis gelegt haben. Also konnte ich um die 3 Stunden arbeiten. Das steigerte sich langsam auf 6 Stunden im Dezember. Also hatte ich mehr Zeit, ich konnte mehr lesen. Das Ganze, ich muss doch, mein Körper hat gesagt, du kannst aber nicht, Punkt. Das hat nicht frei gemacht, aber es war tatsächlich der Weg dazu, ein Stück freier zu werden. Ich habe also Bücher gelesen, unter anderem eins, was Mathis mir gegeben hat, über die 3 Farben der Spiritualität. Und es ging ebenfalls um Gottesbild. Und in diesem Buch werden halt verschiedene Arten, Gott zu sehen, vorgestellt und klassifiziert. Und es hilft einem, zumindest mir, ein bisschen mehr zu verstehen, wie andere ihre Beziehung zu Gott erleben. Und da gibt es verschiedene Kategorien, die treffen immer mehr oder weniger auf einen zu. Das erste war, du bist sehr bibelorientiert. Das wusste ich schon. Du bist sehr kopflastig. Naja, ich bin halt der alte Wissenschaftler und Doktor, das geht auch nicht weg. Und dann kam ein Punkt, dein Gottesbild ist asketisch. Du siehst nicht Gott als den Gott, der dich liebt und segnen will. Du siehst Gott als den, der sagt, warum soll das Leben auf der Erde so bequem sein? Du kommst schon zu mir in den Himmel, das wird eine Riesenparty und zwar auf Ewigkeit. Aber hier auf der Erde, also es geht nicht darum, das Leben ständig nur möglichst bequem zu haben. Und ich kam drauf plötzlich, wow, tatsächlich, so sehe ich Gott. Das ist nicht gerade Freiheit, das ist nicht gerade befreiend zu wissen, da ist der Gott, der könnte jederzeit dir den Luxus wegnehmen, an den du dich gewöhnt hast. Sondern Gott ist ein Gott, der segnet gern. Gott ist ein Gott, der uns liebt, der uns überreichlich segnet, immer und immer wieder. Es gab total lustige Erlebnisse, wie die Erkenntnis, dass ich mich immer unter Druck fühle wegen meiner E-Mails, die ich nie schaffe. Und irgendwann, ich habe mal so einen Anti-Stress-Coach, der sagte dann, Herr Ratin, wie lange brauchen Sie für Ihre E-Mails? Naja, an den Tagen, früher, als es noch keine Smartphones gab, also für die Jungen, es gab Zeiten, da gab es keine Smartphones. Und dann kam was radikal Neues auf, die beste und arbeitgeberfreundlichste Erfindung seit langem, der BlackBerry. BlackBerrys waren Geräte, wo man seine E-Mails empfangen und unterwegs abarbeiten konnte und Zugriff auf seinen Kalender hatte. Also habe ich so 35 Minuten gebraucht, meine dringendsten E-Mails wegzukriegen und dann dachte ich, das müsse so gehen. Irgendwann stellt sich raus, naja, wenn ich dann im Büro bin, brauche ich ungefähr 3,5 Stunden pro Tag. Die Erkenntnis, dass ich 3,5 Stunden pro Tag einplanen muss und halt eben nicht 6 Stunden Meetings planen kann plus 3,5 Stunden E-Mails plus 1 Stunde was anderes, dass ich 3,5 Stunden einplanen muss, hat mich tatsächlich, so absurd das klingt, total befreit, weil ich festgestellt habe, jetzt weiß ich, was ich tun muss, um mich nicht ständig schuldig zu fühlen, dass mir Leute was schicken und ich nicht rechtzeitig antworten kann. Manchmal sind es so triviale Dinge. Und die Frage ist, nachdem ihr jetzt wisst, was mich so sehr kontrolliert und immer wieder beherrscht hat, was ist es bei dir? Denk mal drüber nach. Vielleicht ist es für dich, du fühlst dich verpflichtet, du musst unbedingt permanent online sein. Du musst permanent, sobald das Handy vibriert, auf WhatsApp gucken. Du musst Instagram-Sachen angucken, du musst Facebook-Nachrichten beantworten. Der Durchschnittsdeutsche guckt über 100 Mal am Tag auf sein Smartphone. Über 100 Mal am Tag. Jedes Mal, wenn es vibriert. Ich muss das machen. Vermeintlich. Sonst sind meine Freunde und Bekannten enttäuscht, weil ich ja deren Sachen nicht der Aufmerksamkeit würdige, die sie als mein Freund vielleicht verdienen würden. Julia hat mir irgendwann gesagt, irgendwann hat sie Instagram gelöscht. Sie meinte, ich habe mal gemessen, 45 Minuten am Tag hat es mich gekostet, permanent all diese unglaublich wichtigen Dinge zu sehen, die irgendwelche Leute, die mir wichtig sind, gepostet haben. Und die Studenten, mit denen sie zusammen war, die immer viel zu beschäftigt war, um alles Mögliche Wichtige zu tun, waren auch eine Dreiviertelstunde am Tag dabei, irgendwelche Instagram-Sachen anzuschauen. Und Julia meinte, das hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss das mal abschaffen, weil es kostet mich die Zeit, die ich eigentlich für andere Sachen nutzen wollte. Freiheit ist die Freiheit für mich zu großen Teilen von Druck und von Zwängen, die nicht unbedingt da sind. Freiheit beginnt im Kopf. Das war auch mein erster Punkt. Die Überschrift vergaß ich zu sagen. Freiheit beginnt im Kopf. Eine Stelle dazu, Jesaja 61. Jesaja 61, Abvers 1. Eine berühmte Stelle, die auch Jesus in Lukas 4, Vers 16 in einer Synagoge vorliest und darüber eine recht umstrittene Predigt hält. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Die Stelle inspiriert mich, dann denke ich so, wow, hier ist es gekommen zu denen, die sich unfrei fühlen, die halt gebrochenen Herzen sind. Vielen von uns geht es so, wir sind frustriert und lassen uns immer wieder einfangen von dieser Frustration. Gebrochenes Herz ist hier vielleicht noch eine Nummer höher, aber diese Frustration, vielleicht bist du enttäuscht. Die Gemeinde ist nicht mehr so wie früher. Sie stillt vielleicht nicht so viele Bedürfnisse, wie du dir wünschen würdest. Und die Frustration nimmt dich gefangen. Jesus ist gekommen, um genau das zu heilen. Um zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. Vielleicht fühlst du dich gefangen in deiner Frustration, in deinen Gedanken, in deinen Zwängen, in dem, was du immer wieder meinst, unbedingt machen zu müssen. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu verkünden, um Menschen zu befreien, Leute wie dich und mich. Das war eine von Jesu zentralen Aufgaben. Er hat geheilt von Krankheiten, aber hat eben auch Menschen befreit. Und genau dazu ist Jesus gekommen. Also einer der Kerngründe, sich mit Jesus zu beschäftigen. Ich kam plötzlich drauf, wow, eigentlich hat Freiheit sehr viel mit Frieden zu tun. Es gibt, wenn man sich die Wörter für Frieden anschaut, die Römer hatten ein Wort für Frieden, Pax, Pax Romana. Pax heißt kein Krieg. Im Römischen Reich herrschte kein Krieg. Die Methode dazu war total einfach. Die Römer sagen, wo es lang geht, wer keinen Bock hat, da mitzumachen, wird halt einen Kopf kürzer gemacht. Damit war Frieden. Punkt. Das ist total effizient, genau. Das ist Pax. Die Griechen waren weniger Großmacht. Die Griechen hatten ein anderes Wort, Eirene auf Griechisch. Das geht ein Stück weiter. Da geht es halt nicht nur um militärischen Frieden, auch wenn der wichtig ist. Da geht es halt darum, auch Frieden mit mir selbst zu haben und Frieden mit anderen zu haben. Das heißt, diese zweite Kategorie, gerade das, was mich halt in meiner Freiheitssuche beschäftigt hat, Frieden mit mir selbst zu haben. Mir nicht aufzuerlegen, ich müsse dies und jenes tun und auch Frieden mit anderen zu haben. Wie kann ich frei sein, wenn ich mich ständig mit jemand anderen streite und denken muss, Mann, ey, wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn über das Thema, oh, feier. Das ist also der Friedensbegriff der Griechen und die Juden hatten einen noch viel umfassenderen, Shalom. Shalom heißt auch unter anderem keine materielle Not und keine politische Unterdrückung. Es heißt doch Frieden mit anderen, aber es heißt vor allem auch zusätzlich noch Frieden mit Gott. Eine Gabe von Gott, Frieden mit Gott zu haben. Nicht nur über das nachzudenken, was beschäftigt mich im Alltag, sondern tatsächlich Frieden mit Gott zu haben. Ein zweiter Punkt, den ich zum Thema Freiheit hatte, jetzt sage ich den Namen des Punktes vorher. Der erste war ja, Freiheit beginnt im Kopf, der zweite, gefangen in Angst. Julia hat eine Karte bekommen, als sie aus Amerika zurückkam, The Brave are Free. Freiheit von Angst. Die ersten Kapitel, die mir so dazu vereinfallen, 2. Mose 32, die Israeliten sind aus Ägypten ausgezogen. Durch ein riesiges Wunder. Sie sind durch das Meer gezogen, ein zweites Wunder. Sie wurden in der Wüste von irgendwelchen Manna und Wachteln, ein drittes Wunder. Und dann geht Mose auf den Berg Sinai. Naja, das dauert ja ein bisschen. Dann ist er halt da oben, braucht bestimmt ein, zwei Tage hoch, ein, zwei Tage runter, redet vielleicht zwei Tage mit Gott, macht fünf. Nach fünf Tagen war er noch nicht da. Nach sieben Tagen war er immer noch nicht da. Nach 10 Tagen war er auch nicht da. Nach 15, 20, 25, 30 Tagen war er immer noch nicht da. Ab Tag 40 wurden die Leute dann echt unruhig und sagten, ey, wer weiß, wie das weitergeht. Aaron, mach uns mal ein goldenes Kalb. Die hatten einfach Angst. Die dachten, Mose ist weg, also 40 Tage, ne, also Gebirge, Mose war über 80, wer weiß. Die Leute hatten einfach Angst und das hat sie dazu gebracht, von Gott abzufallen. Dann schaue ich mir im 4. Mose an, 4. Mose 13, Vers 3, nee, 33. Die Israeliten sind am gelobten Land angekommen. Sie schicken ein paar Spione los, um das Ganze mal auszukundschaften. 12 an der Zahl, von jedem Stamm ein. Die 12 Spione kommen zurück. 2 sagen, super Lache, tolles Land, total fruchtbar. Spitze, Gott hat es gesegnet, alles gut. 10 andere haben eine etwas andere Sichtweise. Die etwas andere Sichtweise, Vers 33. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks-Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Die hatten Angst. Angst ist eine total natürliche Reaktion, habe ich mal gelernt. Angst ist das, was uns beim Überleben hilft. Durch Angst schaffen wir es nicht, auf eine befahrene Straße zu rennen. Durch Angst lernen wir nicht, auf die heiße Herdplatte zu fassen. Durch Angst lernen wir, obwohl es bestimmt total spannend wäre, das Gefühl zu kennen, nur nicht von einem hohen Gebäude zu springen. Angst ist ein Überlebensinstinkt. Es gibt aber auch Stellen, wo sie nicht hingehört. Hier hat das Volk Gott zweimal verlassen, weil sie Angst hatten und sich von ihrer Angst haben beherrschen lassen. Das Thema war für mich interessant, weil nach meinen 17 Jahren bei Scandia hieß es dann, okay, pass mal auf, es gibt eine Abfindung und dann gibt es ein Outplacement Coaching. Outplacement Coaching heißt, wenn man zurück auf den Arbeitsmarkt geschmissen wird, dann gibt es halt Leute, die einen darin schulen, wie man sich gut bewirbt. Dann gab es also Bewerbungsgesprächsübungen, da hieß es, ich bin ein Detailmensch. Herr Rathjen, Sie haben einen zweiseitigen Lebenslauf geschrieben. 2 Minuten haben Sie, um sich vorzustellen, danach verlieren Sie die Aufmerksamkeit. Bitte bedenken Sie, es gibt Menschen, die sind nicht Detailmenschen wie Sie. 2 Minuten. Stellen Sie Ihren Lebenslauf in 2 Minuten vor. Ich habe mich also brutalst bemüht, von 20 auf 3 Minuten runterzukommen, war ganz stolz auf mich. Der Coach schaute mich an, sehr schön. 2 Minuten, nochmal. Kam auf 2,40. Sehr schön, Herr Rathjen. Nochmal und reden Sie nicht so schnell. Das war die ersten 2 Tage und dann ging es tiefer. Und sie meint, okay, was treibt Sie um? Und an der Zeit meint sie, Rathjen, Sie haben wirklich viele Ängste. Sie haben Ängste, boah, was passiert, wenn ich nicht arbeiten kann? Das war vor meiner Schwedenphase. Was passiert, wenn ich krank bin? Wovon lebt dann meine Familie? Wovon zahlen wir das Haus weiter ab? Meine Gesundheit war ja schon vorher angeschlagen und die Episode mit Schweden wenige Monate später zeigt ja, die befürchte man nicht unberechtigt. Und sie meinte, Sie haben viele Ängste, Sie müssen lernen, besser damit umzugehen. Ich habe mich vorher gar nicht so wahrgenommen, meine Frau vielleicht schon eher. Ich habe viele Ängste und damit muss ich lernen, umzugehen. Und Ängste sind eine Sache, die uns total unfrei machen. Ich habe häufig Angst vor gewissen Konflikten. Im Arbeitsleben geht es relativ gut. Es gab hier schöne 360-Grad-Feedbacks. Dann durfte jeder mal sagen, anonym, wie er das Konfliktverhalten der anderen empfindet. Bei mir kam raus, ausgewogen, immer ganz beruhigt. Aber in der Ehe ist es nicht so leicht, mitunter Konflikte anzusprechen, für mich zumindest. Überleg mal, wie es für dich ist. Welche Ängste halten dich davon zurück, die Dinge zu tun, die dir wichtig wären? Vielleicht ist es die Angst, dich auf Gott zu verlassen. Vielleicht ist es die Angst, mal auf andere zuzugehen. Das Volk Gottes hatte Angst vor der Landnahme. Das Volk Gottes konnte keine neuen Ufer erreichen, weil sie zu viel Angst hatten und weil sie sich davon beherrschen ließen. Zum Thema Angst habe ich mal einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehört. Der Vortrag hieß, die Entscheidung liegt bei dir. Die Kernthese von dem Redner war, dass er gesagt hat, bei ganz vielen Dingen denken wir, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. Ich kann doch nicht einfach meinen Job wechseln. Weil das geht doch nicht. Und das Geld, und das geht nicht. Und dann meint er, überleg bitte mal, offensichtlich gibt es Menschen, die nicht deinen Job machen. Offensichtlich gibt es Millionen Menschen jedes Jahr, die ihren Job wechseln. Es geht scheinbar. Es ist physisch möglich. Du kannst nicht aufhören zu atmen, das ist physisch nicht möglich. Du kannst nicht anfangen zu schweben, das ist physisch auch nicht möglich. Aber einen Job wechseln, das geht. Es hat Konsequenzen, du musst überlegen, willst du das? Er meinte damals, ich habe mit einem Studenten geredet, mit einem jungen Mann, der musste unbedingt die Praxis seines Vaters übernehmen. Das war dem ganz wichtig. Der wollte unbedingt mal ein Jahr ausspannen und zur See fahren. Und sie sagte, nein, das geht nicht. Du musst doch jetzt die Praxis übernehmen. Und er meinte, ich hatte ja keine Wahl. Worauf dieser Coach ihm dann sagte, doch, sie hatten eine Wahl. Sie mussten sich überlegen, was sind die Konsequenzen von dem, was ich tue? Mein Vater wird enttäuscht sein. Wird die Praxis pleite gehen? Nee, mein Vater muss ja länger arbeiten. Er hätte die Wahl gehabt, aber man denkt so häufig, ich habe ja gar keine Wahl. Mir hat das damals sehr geholfen zu wissen, wenn man so einem multinationalen Konzern arbeitet, geht es ja ständig hoch und runter. Muss ich mir das antun? Und ich wusste jetzt, ich muss nicht. Ich habe die Wahl, ich kann auch woanders hin. Ich muss mir überlegen, ob ich das will. Die Konsequenz wäre gewesen, ich hätte wahrscheinlich pendeln müssen. So wie jetzt ja auch. Aber die freie solche wäre da. Häufig denken wir, ich kann aber nicht. Und häufig stellt man fest, doch, du könntest. Eine der wichtigsten Instrumente dazu, die ich gelernt habe, war, frag dich doch bitte mal heute in einem Jahr dieses unglaublich wichtige Problem, was du unbedingt lösen musst, was du nicht ruhen lassen kannst. Wie wird man das heute in einem Jahr sehen? Werden sich deine Kollegen überhaupt an das Projekt erinnern? Wird irgendjemand sauer sein, weil du vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt in der Qualität abgegeben hast, die du eigentlich hättest erreichen wollen? Wie wird man das in einem Jahr sehen, wenn du nicht bei deiner Dienstreise alle E-Mails abgearbeitet hast? Eine große Erleuchtung für mich seinerzeit. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also nicht, dass jetzt klingt, als sei ich perfekt geworden. Ich habe die letzte Woche mehrmals recht schlecht geschlafen. Unser größter Kunde, ein Viertel unseres Umsatzes, hat einen Vergleich von Versicherungen, mit dem er uns beauftragt hat. Einer der Versicherer, der am wichtigsten war, hat dann gesagt, ja, wenn Sie Ihre Berechnungsmethode nicht in die und die Richtung umbauen, wollen wir, glaube ich, nicht mitmachen. Und da wusste ich, also wenn meine Firma ein Viertel des Umsatzes verliert und ich bin für den Umsatz mitverantwortlich, dann wird's eng. Aber alles andere, was ich da an Problemen habe, die so wichtig sind, ganz so wichtig sind sie nicht. Und bei vielen Dingen hätte ich auch die Wahl, ich kann auch zu Projekten sagen, nein, danke. Nicht zu den Umständen. Ich fand es spannend, zu ganz vielen Dingen stellt man fest, doch, man hat eine Wahl. Man muss sich die Konsequenzen überlegen. Tatsächlich steht auch in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du meinst, du musst ja unbedingt Sonntag zum Gottesdienst kommen, nein, du musst nicht. Wenn du auf Dauer nicht kommst, naja, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dein Herz wird härter, du wirst dich weiter von der Gemeinde entfernen, du wirst einsamer, du hast weniger geistlichen Kontakt. Dein Herz wird härter, aber es ist nicht so, dass du könntest, du kannst. Du musst halt überlegen, was sind die Konsequenzen und was willst du. Ich entsinne mich eines Gesprächs in den USA mit einem amerikanischen Studenten damals. Und der meinte so, ja, also, ich will aber machen, was ich will. Ich dachte, was ist denn das so ganz genau? Ja, was ich halt will. Man durchschaut ich das dann so. Ah, du willst Drogen nehmen. Okay. Warum ganz genau willst du das eigentlich? Woher kommt eigentlich das, was du unbedingt willst? Warum willst du gerade das? Naja, also ohne dass er es auf den Punkt bringen konnte, kristallisierte sich raus, er will es, weil das die coolen Leute machen. Also im Wesentlichen, Bruce Willis macht das in seinen coolen Stunts, die er nicht selber macht. Coole Leute im Fernsehen machen das, in den Shows, die er bewundert. Die Leute, die er an der Uni cool fand, macht sowas. Meine ich, bist du sicher, dass du das willst? Oder ist es etwas, was dir von der Werbung suggeriert wurde, was du gerne möchten solltest? Ist es wirklich wichtig? Muss man das ausprobiert haben? Du kannst ja mal einen Joint rauchen, vielleicht macht dich das glücklich. Bedenke die Konsequenzen, schau dich um, die das auf Dauer machen, das hat denen nicht so gut getan. Aber warum willst du gerade das? Bei ganz vielen Leuten, mit denen wir die Bibel studiert haben über die Jahrzehnte, war es so, dass sie sagen, nein, also irgendwie, ich will doch unbedingt, so wie in den Filmen, wenn ich eine nette Frau kennenlerne, am selben Abend mit ihr ins Bett springen. So wie in den vielen, vielen Hollywood-Streifen. Witzigerweise genau denselben Hollywood-Streifen dann ein Gespräch zu hören, wo die Leute sagen, jemand hat mich betrogen, deshalb ist die Beziehung zu Ende. Denke ich, interessant, willst du das auch? Und häufig kommt dieses, das und das muss ich machen, sonst bin ich nicht cool, sonst werde ich nicht respektiert. Das ist eine der Fragen, warum willst du das, was du willst? Wer hat dir das suggeriert? Ist es wirklich etwas, über das du dir im Klaren bist? Und dann kannst du überlegen, ob du das dann wirklich willst. Irrt euch nicht, steht in Galater 6, Vers 7, was der Mensch sät, das wird er ernten. Zu diesem Beherrscht von Coolsein, es gibt eine weitere Stelle, mal gucken. Also, wenn ihr seht, was ich hier mache, meine Armbanduhr ist kaputt. Sie ist seit über einer Woche beim Uhrmacher, aber der Uhrmacher ist nicht da. Also schaue ich ab und zu auf mein Handy. In 2. Petrus 2, Vers 1, Kapitel 2. Petrus 2, Vers 19 steht, wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Ich dachte, wow. 2. Petrus 2,19, wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Für viele Leute ist es, ich muss unbedingt cool sein. Somit ab 50 wird das, lässt das ein bisschen nach. Aber Wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave wird man. Lässt du dich vielleicht davon beherrschen, du müsstest cool sein. Oder du müsstest deine Hypothek in der Rate abzahlen, wie das geplant war. Oder du musst unbedingt dies, das und jenes tun. Und du musst bedeutet, du möchtest nicht andere Leute enttäuschen, was ja an sich was Gutes ist. Vielleicht möchtest du auch nicht das Gespräch führen, um ihn klarzumachen, ich werde das nicht tun. Ich übersteige meine Kapazitäten. Geht nicht, ist nicht, gewöhn dich dran. Wovon man sich beherrschen lässt, dieses permanente Zwangdenken, von dem ich vorhin gesprochen habe, was ja so unglaublich wichtig sei, ich müsse doch das und jenes. Wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Häufig muss man mal drüber nachdenken, was sind die Sachen, die mich so beherrschen. In Matthäus 6, Vers 31 hat Jesus was Tolles zu dem Thema gesagt. Matthäus 6, Vers 31. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer Vater, himmlischer Vater, weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für den Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen oder hat genug Sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und tatsächlich, also es gibt natürlich eine relativ plumpe Art zu sehen, wie der Effekt davon ist. Du fängst an, über andere Dinge nachzudenken. Arbeit ist nicht das Einzige, was dich plötzlich mit deinen Gedanken beschäftigt. Das alleine ist schon mal relativ hilfreich. Jesus sagt, ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und er wird das segnen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir können es an Gott halten, Gott wird uns segnen. Vielleicht macht er nicht das, was wir uns wünschen würden. Vielleicht gibt er uns nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Vielleicht wirst auch du 6 Wochen krank sein und die nächsten 2 Monate oder was auch immer in so einer Art Hamburger Modell leben. Ich habe ja zum Glück für einen schwedischen Konzern gearbeitet, die waren total entspannt. Du kannst loslassen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, denn das ist Gottes Plan für unseren Lebensstil. Das ist auch das, was uns befreit von dem Zeug, was es eigentlich überhaupt nicht wert ist. Es gibt noch eine Stelle, Galater 5, Vers 1. Ergänzend hierzu. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Knechtschaft, das, was uns beherrscht, macht uns unfrei, macht uns zu Knechten. Hier in Galater 5, viele von uns kennen ja dieses Kapitel, ging es so ein bisschen drum, naja, es entstand ein neues Gemeindegesetz, so und so müsse man leben. Und ich weiß, es gibt viele von uns, die es immer mal wieder so empfinden, ja, also wenn ich nach dem Reich Gottes trachte, wenn ich mit Jesus irgendwie eine Beziehung haben will, dann muss ich mich an das Gesetz halten. Das Gesetz ist natürlich nicht mehr, dass man irgendwelche Dinge opfert. Das Gesetz ist, ich muss morgens meine Bibel lesen, dann muss ich meinen Zehnten geben, dann muss ich sonntags aufstehen, das ist hart, und zum Gottesdienst kommen. Dann muss ich zu einem Bibelkreistreffen gehen, dann muss ich mich ab und zu zusammenreißen und darf nicht einfach unkontrolliert machen, wozu ich gerade Lust habe. Wenn ich sage, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, geht es nicht darum, irgendein merkwürdiges Gesetz zu erfüllen. Die Frage dahinter ist, warum stört es mich? Stört es mich, zum Gottesdienst zu kommen? Nee, eigentlich nicht. Stört es mich, sonntags früh aufzustehen? Ja, schon. Dann ist die Frage, okay, was könnte man da tun? Vielleicht samstags früher schlafen gehen. Radikaler Gedanke, ich weiß. Auch hier habe ich wieder das Thema, warum will ich eigentlich, was ich will? Was ist mir so wichtig? Ist es mir wichtig, mit Leuten zusammen zu sein, die auch Gott lieben? Oder was ist mir wichtig und warum ist es mir wichtig? Vielleicht bist du gerade enttäuscht, was dich unfrei macht, was dich nicht loslässt. Überleg dir, vielleicht ist das hier tatsächlich das, was dir helfen wird. Nicht zu sagen, ich lasse mich von Enttäuschung einwickeln, sondern ich werde frei davon, ich trachte nach dem Reich Gottes, ich versuche andere aufzubauen, statt darauf zu warten, dass sie für mich da sind. Ich habe über all diese Sachen nachgedacht und die ganze Zeit dachte ich, das sind zwar alles tolle Sachen, aber irgendwie fehlt hier was. Es gibt eine ganze Dimension höher, die hier noch komplett fehlt. Dann kam ich zum Glück drauf. Die Dimension ist, ich habe viel über das nachgedacht, was mich im Alltag beschäftigt und ich weiß auch viele von euch. Jesus hatte eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Jesus hat gesagt, ihr habt ein viel, viel größeres Problem als der Stress, den ihr euch macht, die Unfreiheit, die ganzen Zwänge, denen ihr tatsächlich unterliegt. Als Maria vom Engel die Nachricht bekam, du wirst schwanger werden, hat der Engel ihr gesagt, wie sie ihren Sohn nennen soll. Und zwar, du sollst ihn Jesus nennen, denn er wird sein Volk von Sünde befreien. Das heißt, wenn Jesus über Befreiung nachdachte, war es nicht so sehr der ganze Druck, den wir uns selbst machen, auch wenn er wichtig ist, die ganzen Zwänge, die man hat. Und ja, auch ich habe Kinder und das gibt einen gewissen Rhythmus. Man muss sich halt um Hauskinder und Kinder kümmern und Geld verdienen und alles. Jesus hat eine ganz andere Perspektive. Jesus hat gesagt, das Problem, was ihr habt, ist frei zu werden von Sünde. Sünde ist das, was die Mauer baut zwischen euch und Gott. Und ehrlich gesagt auch die Mauer zwischen euch und den meisten anderen Menschen. Euer Problem ist, von Sünde befreit zu sein. Gehen wir mal zurück zu Johannes 8, 34, die Auftaktstelle. Wir lesen nochmal ab Vers 31. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder. Wir sind niemals jemandes Knecht gewesen. Die römischen Soldaten standen um die Ecke. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn nun der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Unser Problem ist Sünde. Das, was uns trennt von Gott. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich denke nicht so gern über meine Sünden nach. Ich will mich ja nicht noch schlechter fühlen, als ich das tendenziell ohnehin schon tue. Punkt 30. 2 Minuten überziehen tue ich gerade. Ich denke ungern drüber nach. Also manchmal denke ich so, die 10 Gebote, sollst keine Götter haben neben mir, passt. Kein Bildnis von Gott machen, passt auch. Sabbat heiligen, alles gut. Töten tue ich nicht, Ehebrechen auch nicht, klauen tue ich nicht, ich zahle meine Steuern, sogar unsere Putzfrau ist ganz legal über einen Minijob angestellt und wir zahlen die paar Sozialbeiträge. Aber natürlich gibt es auch andere Sachen, die Dinge, die im Herzen ansetzen. Sachen wie Stolz, was sowas wie Arroganz ist. Also es gibt einen Unterschied zwischen Dinge nüchtern sehen und stolz sein, sagen, ich bin besser, zumindest unterbewusst. Es gibt Dinge wie Lästern. Wo ich so sage, ist vielleicht doch etwas, was mir Spaß macht. Ist es etwas, was die Beziehung zwischen mir und anderen fördert? Nein. Ist es Gottes Plan für unser Leben? Nein. Steht es zwischen mir und Gott? Definitiv. Gott sagt, ihr könnt frei sein von Sünde. Das ist euer Problem. Und Jesus ist gekommen, damit wir frei sein können von Sünde. Deshalb ist Jesus gestorben. Deshalb haben wir eine Chance auf Ewigkeit mit Gott zusammen zu sein. Und deshalb können wir von den großen Segnungen träumen. Und die großen Segnungen sind nicht, dass wir lernen, uns zu entspannen. Das ist eine Stufe drunter. Die große Stufe ist, wir können auf ewig mit Gott zusammen sein. Wir können auf ewig frei sein. Wir können auf ewig ein Leben haben, wo wir uns nicht mehr unterkriegen lassen von Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Gott sei die Ehre.